Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Tassara mit der Eisenbahn durch die Weltgeschichte. Der Russe kommt, der Russe kommt. Ob er aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau, der Russe kommt. Auf meine rollende Eisenbahnbühne waren im Jahr 2009 bei Station 81 die Biermöselblasen zugestiegen. Wer den Kabarettisten Gerhard Polt kennt, kennt auch die Brüder Christoph, Hans und Michael Well. Die drei präsentierten seit 1976 bayerische Folklore und Dialekt auf eine besonders subversive Weise. Am 18. Januar 2012 gab die Gruppe ihr letztes Konzert in Fürth. Auf meiner Tassara-Bühne spielen sie noch immer einen ihrer bekanntesten Songs, der sehr schön zum folgenden Versuch passt, auf dieser Bühne zu erklären, was mit Putins Russland los ist. Ich improvisiere mal. Der Russe kommt, der Russe kommt. Ob er aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau, der Russe kommt, der Russe kommt. Woher die Angst vor Russland? Die Antwort ist umwerfend einfach. Sie liegt, wenn man sie nicht nur an der Person Wladimir Putins aufhalten will, in Russlands Möglichkeit zur Autarkie. Die russische Autarkie ist doppelt begründet und leitet sich aus zwei Quellen her. Das sind zum einen die natürlichen Ressourcen der Eurasischen Weite, Gas, Öl, Erze, Wald, Tiere. Es sind zum zweiten die sozioökonomischen Ressourcen, die aus der Fähigkeit der russischen Bevölkerung zur Eigenversorgung und den damit verbundenen, ins Land eingewachsenen kulturgeografischen Strukturen folgen. Im Westen versucht man solche Strukturen heute mit dem Begriff des Humankapitals zu erfassen. Zu sprechen ist von einem außerordentlichen natürlichen und menschlichen Reichtum, einer strukturell begründeten potenziellen Autarkie, die keine andere Gesellschaft auf der Erde in dieser konzentrierten Art und Weise ihr eigen nennen kann. Sie gibt Russland die Möglichkeit, wenn es denn sein muss, unabhängig von globaler Fremdversorgung oder, in feindlichen Kategorien gedacht, von Sanktionen zu existieren, zumindest wesentlich länger zu überleben als andere Länder. Dreimal versetzte diese strukturelle Autarkie Russland im Laufe der neueren Geschichte bereits in die Lage, europäischen Eroberungsversuchen zu trotzen, sie zumindest zu überstehen und gestärkt aus ihnen hervorzugehen, denen Napoleons 1812, denen der deutschen Wehrmacht 1917, denen Hitlers 1939. Heute ist es wieder so. Trotz Krise, trotz technischer Rückständigkeiten, trotz Dauertransformation seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts und bis heute, schafft es Russland zum Erstaunen der Welt nicht nur zu überleben, sondern auch dieses Mal wieder stärker aus der Krise hervorzugehen. Was ist die Basis für Russlands Autarkie? Die russische Autarkie entsteht aus der außergewöhnlichen Kombination von extrem natürlichem Reichtum, Weite, Größe, Vielfalt und ebenso extremen Härten, die aus denselben Bedingungen resultieren. 11 Klimazonen, von extremer Hitze bis zu extremer Kälte, Weglosigkeit, Völkergemisch, Bedingungen, die nur im engen Zusammenwirken von Gemeinschaften bewältigt werden können. Diese Kombination von Reichtum und extremer Härte hat eine Kultur gemeineigentümlich wirtschaftender Dörfer unter einheitlicher zentralistischer Führung hervorgebracht. In dieser Kultur hat sich im Unterschied zur westlichen Entwicklung, in welcher die frühere Gemeinwirtschaft durch eine private Eigentumsordnung abgelöst wurde, kein Privateigentum an Produktionsmitteln herausgebildet. Sofern doch Privateigentum an Produktionsmitteln entstand, war es lokale Ausnahme und vorübergehende Erscheinung von kurzer Dauer, wie gegen Ende des 18. und im Verlauf des 19. Jahrhunderts, als aus den dörflichen Strukturen private Industrie entstand, deren private Rechtsformen jedoch mit der Revolution von 1917 schon wieder beseitigt wurden. Das heißt, vor Ort, in den Weiten des russischen Landes, im Volk, war Eigentum gemeinschaftlich organisiert. In der westlichen Geschichtswahrnehmung sind diese Verhältnisse als russische Dorfgemeinschaft, als Dorfdemokratie, im Russischen als Obschtschina bekannt. In Sibirien und im Süden Russlands waren es Genossenschaften freier Bauern, aber auch diese waren aufeinander angewiesene Gemeinschaften. Die russischen Dörfer waren in ihrer Mehrheit ihrerseits Gemeineigentum des Zaren, der herrschenden Schicht, das heißt des Hofes, der Kirche, des dem Zaren hörigen Dienstadels, alles zusammengefasst unter der Führung der zaristischen Selbstherrschaft, zu der Kirche und Staat sich verbunden hatten. Autarkie und Autokratie sind in dieser Geschichte untrennbar miteinander verbunden. Man hat es im Ergebnis im traditionellen Russland mit einer Wirtschafts- und Lebensweise zu tun, die Karl Marx und Friedrich Engels seinerzeit als asiatische Produktionsweise charakterisierten. Was ist die asiatische Produktionsweise? Damit waren Verhältnisse gemeint, wie sie auch aus dem alten Mesopotamien, aus Ägypten, von den Inkas, aus China, aus Indien bekannt waren. Marx und Engels kategorisierten die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft entlang zweier von ihnen angenommener Linien. Auf der Hauptlinie sahen sie, noch ganz einem ungebrochenen eurozentristischen Verständnis verhaftet, die Entstehung der abendländisch-europäischen Produktionsweise, Urgesellschaft, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, die sich basierend auf der Entwicklung des Privateigentums an Produktionsmitteln dynamisch, unaufhaltsam, eskalierend von Revolution zu Revolution aus einer Formation in die nächst höhere bewege. Für Marx Engels war Europa das Zentrum dieser Bewegung. Heute sind es von Europa ausgehend die USA, allgemeiner der euroamerikanische Westen. Auf der Nebenlinie verorteten sie die asiatische Produktionsweise in anderer Bezeichnung von Marx auch als gemeineigentümlicher Despotismus, entstehend aus dem Zusammenwirken von dörflicher Selbstversorgung und einer ihr übergeordneten Bürokratie und von den Dörfern lebend, nämlich die Priesterkaste, die Gelehrtenhierarchie, der Beamtenapparat. Privateigentum versus Gemeineigentum. Die europäische Produktionsweise entwickelte Privateigentum als Motor der Selbstverwertung des Geldes, aus welcher der privatwirtschaftliche Kapitalismus hervorging. In ihr sind Staat, Kirche und Kapital getrennt und müssen sich immer wieder neu verbinden. Ihre Krisen tragen dynamischen Charakter. Die asiatische Produktionsweise entwickelt Gemeineigentum als Basis einer stabilen, individuellen und allgemeinen Selbstversorgung unter der Herrschaft einer verwaltenden Klasse. Krisen entstehen periodisch aus der Schwäche der Bürokratie, nicht aus der Dynamik des Kapitals. Marx bezeichnete diese asiatischen Formen der Wirtschaft im Gegensatz zur griechisch-römischen Sklavenhaltergesellschaft, in welcher einzelne Menschen zum Privatbesitz einzelner Menschen wurden, als eine allgemeine Sklaverei, weil in ihnen der Einzelne zwar frei, im Kollektiv aber dem Staat unterworfen oder gar hörig sei. Einen wesentlichen Unterschied der asiatischen Produktionsweise zur europäischen sahen Marx und Engels auch darin, dass die asiatische Produktionsweise keine innere Dynamik aufweise, die zum Kapitalismus dränge, sondern eine im Wesen stagnierende Gesellschaftsordnung sei, die zwar auch periodisch zusammenbreche, sich aber immer auf demselben Niveau wiederherstelle. Marx und Engels entwickelten ihre Analyse am Beispiel der indischen Gesellschaft und bezogen auch die alten Hochkulturen mit ein. In Russland erkannten sie eine besondere Form der asiatischen Produktionsweise, die sich aus einer immer wieder erfolgten Mischung mit europäischen Elementen ergeben habe. Eine Entwicklung billigten sie Russland jedoch nur im Kontext mit dem Kapitalismus und der Revolution im Westen zu. Russlands Vorteile. Entscheidend ist, daran sei hier noch einmal erinnert, Russland kann sich diese Rolle leisten, weil es aus seiner Geschichte die doppelte Autarkie mitbringt, die Unabhängigkeit in den natürlichen Ressourcen und die Tradition der Eigen- und Selbstversorgung in der Bevölkerung. Russland wird dann stark sein, wenn es seinen staatlichen Griff auf die Ressourcen behält, statt den Markt freizugeben. Wenn es seine Tradition der Selbst- und Eigenversorgung, das heißt die nicht-monetäre Sphäre, trotz Privatisierung weiterhin schützt und entwickelt. Jede Liberalisierung des Weltressourcenmarktes dagegen, wie auch jede Verdrängung und Zerstörung der traditionellen Selbst- und Eigenversorgungsstrukturen durch forcierte Monetarisierung, wird Russlands Sonderrolle schwächen und seine Identität tendenziell zerstören. Erfolg oder Misserfolg russischer Politik, innen- wie außenpolitisch, misst sich an diesen Vorgaben. Russland als Interventionskandidat. Diese Kräftelage macht deutlich, worum es bei internationalen Auseinandersetzungen auf dem wirtschaftlichen Feld des neu aufgelegten Great Game, wie auch in der Militärpolitik geht. Es geht zunächst darum, Russland von der Verfügungsgewalt über seine natürlichen Ressourcen zu trennen. Hieran sind vor allem die USA, die EU, Japan, aber auch China und weitere ressourcenabhängige Staaten interessiert. Das trifft sogar dann noch zu, wenn wir nicht nur über Gas und Öl, sondern auch über erneuerbare Energien oder Energien aus Naturkräften wie Wind, Wasser, Sonne sprechen. Selbst neue Verfahren der Energiegewinnung wie OPV, organische Photovoltaik, die jetzt am Horizont auftauchen, sind in diese Perspektive mit eingeschlossen, solange auch dafür eine Kunststoffbasis beruhend auf Öl gebraucht wird. Es geht des Weiteren um politische Interventionen, die Russland daran hindern sollen, aufgrund offener Bündnispolitik Führer oder Impulsgeber einer neuen multipolaren Ordnung zu werden. Nicht zuletzt geht es darum, Russlands traditionelle Kultur und die konkrete wirtschaftliche Struktur der Selbst- und Eigenversorgung zugunsten einer globalisierten Fremdversorgung zu zerstören, Abhängigkeiten vom internationalen Markt herzustellen, Russland in den globalen Freihandel einzubeziehen, wie es von der EU strategisch formuliert wird. Hierhin gehören auch innenpolitische Interventionen, die eine Sozial- und Kulturpolitik fordern, die den Markt im Lande unausweichlich und die Menschen vom Konsum abhängig macht. Zukünftige Konfliktfelder. Der Kampf um Öl, Gas, erneuerbare Energien und so weiter sind Auseinandersetzungen in der Welthandelsorganisation und um sie herum. Da geht es um Zulässigkeit und Umfang von Subventionen, um Protektionismus. Neuerdings beginnt die EU allen Freihandelsanforderungen gegenüber anderen Ländern, vor allem gegenüber Russland, zum Trotz sich selbst vor der Anlage russischer Gelder in Europa zu schützen. Innenpolitisch steht forcierte Monetarisierung auf der Agenda gegen Selbstversorgung, Selbstgenügsamkeit und traditionelle Tauschgewohnheiten. Wird Putins Politik unter diesen Gesichtspunkten sachlich überprüft, dann lässt sich erkennen, dass er der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Die Ergebnisse seiner Politik bringen selbst radikale Kritiker der russischen Neulinken wie Boris Kargalitsky zu der Aussage, Putin dürfe sich als erfolgreichster Herrscher Russlands betrachten, dessen Politik nur den einen Fehler habe, dass das Erreichte nicht gerecht verteilt werde. Auch außenpolitisch sei das erfolgreiche internationale Comeback unübersehbar. Dem ist zuzustimmen, wenn man nicht in bloße Kritikkasterei aller Kasparow, Nemtsov und anderen russischen Ultraliberalen verfallen will, die zum Liberalismus der Jelzin-Ära zurückkehren wollen. Russlands Neoimperialismus? Es wird von einem Neoimperialismus Russlands gesprochen, ohne zu berücksichtigen, dass das zaristische Russland und selbst noch die Sowjetunion nicht vom Imperialismus westlichen Typs geprägt war. Russlands vorsowjetische Expansion, ebenso die der Sowjetunion, war vorrangig politisch motiviert, erst in zweiter Linie ökonomisch. Sie war im Wesen integrativ, adaptiv statt überseeisch kolonial. Es wird nicht verstanden, dass auch das heutige Russland nicht von dem Selbstverwertungsdruck des Kapitals zu imperialer Expansion getrieben, selbst aus Gründen der Ressourcensicherung nicht zu imperialen Aktivitäten gedrängt wird, dass es vielmehr aus politischer Motivation der Selbstberuhigung und des Selbstschutzes danach strebt, Impulsgeber einer multipolaren Ordnung zu sein, in der es seine Art weiterpflegen kann. Selbst ein schwerwiegender Öl- oder Gasknick könnte Russland nicht von sich aus in Abenteuer treiben. Eine zukünftige Öl- oder Gaskrise würde seine Autarkie nicht brechen, sondern sie erst recht zur Wirkung bringen. Destabilisierung Russlands. Unter all diesen Bedingungen haben die Westmächte, wenn sie Russland fürchten und klein halten wollen, statt ein starkes Russland als Chance für einen zukünftigen Weltfrieden zu begreifen, nur wenige Optionen. Sie könnten versuchen, Russland zu zwingen, sich dem Weltmarkt anzuhängen und so in die innenpolitische Krise treiben, um Russlands Kraft auf diese Weise von innen zu brechen. Sie könnten versuchen, Russland in einen Rüstungswettlauf zu treiben und so zu ruinieren und in Kleinkriege an seine Grenzen zu verwickeln, wie sie in Tschetschenien und im Kaukasus bereits entstanden sind. Sie könnten schließlich Russland direkt mit Krieg überziehen. Letztlich ist keine dieser Optionen realistisch, solange politische Vernunft das strategische Handeln bestimmt. Eine erneute Destabilisierung Russlands auf dem jetzigen Niveau wäre gleichbedeutend mit einer Destabilisierung des Weltmarktes und der internationalen Beziehungen. Eine direkte militärische Zerstörung Russlands, die mehr bewirken sollte als nur eine vorübergehende Lähmung des Landes auf dem Niveau der Selbstversorgung, wäre angesichts atomarer Bewaffnung der möglichen Kontrahenten gleichbedeutend mit einer Zerstörung der Welt. Daran können selbst Größenwahnsinnige noch Hegemonisten kein Interesse haben. Was außerhalb rationaler Interessen geschieht, ist eine andere Frage, über die zu spekulieren keinen Sinn macht. Der Russe kommt, der Russe kommt, ob er aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau, der Russe kommt, der Russe kommt. Das, meine Damen und Herren, war der Stand an Station 81 meines Tassara-Expresses im Jahr 2009.